SRF 1.
Das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Ein Mann aus dem Oberland soll 44 Kinder und Jugendliche sexuell genötigt und erpresst haben. Das vor allem über das Internet. Im Kanton Freiburg gibt es immer mehr Wildzäune, die den Bauern die Felder kaputt machen. Der Grossrat will darum mehr Treibjagden mit Hunden. Wir reden über den Entscheid mit dem Jagdverwalter vom Kanton. Und die zwei bisherigen Walliser Regierungsräte, der Jacques Melli von der CVP und Esther Weber-Kalbermatten von der SP, haben schwierige 4 Jahre hinter sich. Im Hinblick auf die Wahl Anfang März reden wir darüber, wie sie die Probleme gemeistert haben und was von ihnen in Zukunft zu erwarten ist. Am Mikrofon Christine Wittmer. Die Aktualitäten vom Tag mit Christian Lichti.
Die Staatsanwaltschaft hat im Berner Oberland einen Mann wegen mehrfacher sexueller Nötigung, sexueller Handlungen mit Kindern, Erpressung und Pornografie angeklagt. Sie rechnet in diesem Fall mit bis zu 44 Opfern. Betroffen sind vor allem Kinder und Jugendliche zwischen 15 und 17. Ich kann von Michael Fichter, dem Sprecher der Kantonspolizei Bern, wissen, wie dieser Mann überhaupt mit diesen 44 Kindern und Jugendlichen ist in Kontakt gekommen.
Die Kontaktaufnahme von dem Mann mit seinen Opfern hat via Internet stattgefunden. Er hat sich dort als jüngeres Mädchen ausgegeben und ist so nachher in Kontakt getreten mit den späteren Opfern.
Hat er die Opfer auch im realen Leben getroffen?
Es ist in einigen Fällen tatsächlich zu Treffen gekommen und im Rahmen von diesen Treffen auch zu sexuellen Handlungen.
Wie ist die Kantonspolizei dann mal überhaupt auf die Schliche gekommen?
Die Ermittlungen im konkreten Fall sind im August 2011 eingeleitet worden. Es hat sich eine Person anonym bei uns gemeldet und gesagt, sie habe jetzt gerade mit einem möglicherweise pädophilen Mann bei einem Schulhaus im Berner Oberland ein Treffen abgemacht. Die ausgerückte Patrouille hätte vor Ort einen verdächtigen Mann feststellen. Im Rahmen einer Hausdurchsuchung konnte man diverse Daten sicherstellen und wir hätten die ganz genau analysiert und durch das die vielen weiteren Opfer müssen feststellen.
Die Kantonspolizei macht den Fall jetzt publik. Warum hat das so lange gedauert?
Es ist uns ganz wichtig, die Opfer, die 44 Jugendlichen zwischen 15 und 17 zu schützen und die nicht das zweite Mal Opfer zu werden. Aus diesem Grund hat man die Ermittlungen ganz verdeckt gehalten und probiert, dass das nicht an die Öffentlichkeit, wir wären aber auch gewappnet gewesen, wenn es an die Öffentlichkeit gekommen wäre. Jetzt hat man gesagt, man will den Fall gleich publik machen, insbesondere damit man mögliche weitere Daten verhindern kann und die Leute auch auffordern, aufzupassen mit sensiblen Daten.
Ihr schreibt so einen Fall, der sei exemplarisch. Wie meint ihr das?
Die Kontaktaufnahme im Internet täuscht eben etwas vor. Man hat das Gefühl, man hat hier mit jemandem Kontakt und kann mit jemandem reden und dabei ist es etwas ganz anders. Das ist sicherlich ein exemplarisches Vorgehen. Das Austauschen, der Austausch von diesen Daten, von diesen sehr intimen Daten und nachher daraus ausgeleitet, der Druck, der auf die Leute kann entstehen kann, das sind sicherlich zwei Komponenten, die so bei so Delikten im Internet häufig vorkommen. Aus diesem Grund auch 3 Tipps. In erster Linie aufpassen mit Sachen, die man ins Internet reinstellt, aufpassen, mit wem man überhaupt Kontakt hat und vor allem nachher auch, wenn etwas passiert ist, wenn man einen Verdacht hat, die Polizei einschalten.
Der Michael Fichter, Sprecher der Kantonspolizei Bern. Das Konzerttheater Bern verlängert den Vertrag mit dem Chefdirigent vom Musiktheater Bern, mit dem Spoljub Dinitschnit. Der gebürtige Serb ist 12 Jahre Chefdirigent vom Opernbereich vom Stadttheater gsi. Seit der Fusion ist er Chefdirigent vom Musiktheater Bern. Der Abgang vom Spoljub Dinic erstaunt Gabriela Kegi, die Musikredaktorin von SRF 2 Kultur nicht.
Das verwundert mich überhaupt nicht. Ich habe schon gedacht, dass das vielleicht schon vorher zu Ende geht. Der oberste Chef, Orchesterchef in Bern, ist der Mario Venzago. Er hat das Orchester inner kürzester Zeit neu geformt, spannend gemacht, neue Klänge rausgeholt, also feine Klänge, durchsichtige, zerbrechliche Klänge, auch nicht nur immer schöne. Und wenn der Dinic dirigiert hat, einmal was ich gehört habe, ist Sender so auf der anderen Seite gewesen, schön und üppig und poliert und manchmal auch einfach wahnsinnig laut. Ich denke, das sind zwei künstlerische Konzepte, wenn Zago sind und Dinic sind, die einfach nicht gut zusammenpassen.
Gabriela Kegi, Musikredaktorin von SRF 2 Kultur. Am Musiktheater Bern soll es auf die nächste Saison eine neue leitende Stelle geben. Die SBB saniert die alte Stahlbrücke zu Burgdorf über die Dämme. Die Brücke ist 90-jährig und macht viel Lärm, wenn ein Zug darüber fährt. Gleichzeitig saniert die SBB oder Eisenbahntunnel zwischen Burgdorf und Winigen. Die Sanierung kostet die SBB 2,1 Millionen Franken. Wegen der Bauarbeiten kann es auf der Bahnstrecke zwischen Burgdorf und Olten zu Verspätungen kommen.
Das Wetter bis morgen Abend. In der Nacht schneit es und stürmt es. Morgen ist es dann meistens bewölkt und es kann auch nochmal Schnee geben oder regnen. Temperaturen liegen bei 4 Grad. Der Kanton Freiburg hat ein Problem mit Wildsäuen. Die haben sich in den letzten Jahren vor allem im Norden des Kantons stark vermehrt und machen den Bauern die Felder kaputt. Der Nachmittag ist im Kantonsparlament über zwei Vorstösse zu diesem Thema debattiert worden. Der eine wollte die Jagd auf Wildsäuen ausdehnen und auch die Treibjagden mit Hunden weiterhin erlauben. Der andere wollte die Treibjagden verbieten. Der Matthias Heimo war bei der Debatte dabei.
Der Grosse Rat war heute Nachmittag in zwei Fronten geteilt. Einerseits die Bauern, die sich über Schäden auf ihren Feldern oder ihrer Alp beklagt haben, wie zum Beispiel der SVP-Grossrat Gilles Jordere, der erzählt hat, wie ihm die Bauern mit Tränen in den Augen angerufen haben, weil Wildsäue schon zum dritten Mal ihre Alp zerstört haben.
J'ai vu des agriculteurs, les larmes aux yeux, me téléphoner, il faut intervenir auprès de l'État, j'en peux plus, mon alpage est détruit pour la troisième fois.
Auf der anderen Seite waren die, die zwar Verständnis gezeigt haben für Bauern, nicht aber für organisierte Treibjagden, die der Kanton Freiburg letztes Jahr zweimal durchgeführt hat. Bei Treibjagden werden die Wildsäue durch trainierte Hunde in die Enge getrieben und so geschossen. Der unabhängige Grossrat Louis Duc hat von Gräueltaten geredet. Bei so Treibjagden sei das einzige Ziel, so viele Tiere wie möglich zu vernichten.
Une battue hors du commun avait pour mission d'éliminer le maximum de sanglier.
Und zwischen diesen beiden Fronten war die Kantonsregierung. Die Staatsrätin Marie Garnier hat darauf hingewiesen, dass die Regierung erst gerade letzte Woche zusätzliche Massnahmen beschlossen hat, um den Wildsäubestand zu regulieren. Zum Beispiel dürfen Wildsäu neu einen Monat länger gejagt werden. Oder es werden mehr Hochsitze gebraucht, dass die Wildsäu besser aufgespürt werden können. Die Massnahmen haben den Grossrat aber nicht gelenkt. Eine Mehrheit hat offenbar ein politisches Zeichen setzen und den Kanton verpflichten, noch stärker gegen die steigende Zahl von Wildsäuen vorzugehen. Der Vorstoss, der die Jagd auf Wildsäuen ausdehnen will, ist im Rat knapp angenommen worden mit 49 zu 46 Stimmen. Im Gegenzug ist die Forderung, Treibjagden zu verbieten, im Freiburger Kantonsparlament chancenlos gewesen.
Der Matthias Heimo. Bei mir im Studio ist jetzt der Roman Eyholzer. Er ist Biologe und Jagdverwalter vom Kanton Freiburg. Roman Eyholzer, fangen wir mal am Anfang von diesem Übel an. Warum fühlen sich denn die Wildsäue vor allem im Norden des Kantons so wohl?
Guten Abend, Frau Wittmer. Also, sie fühlen sich nicht nur im Norden des Kantons so wohl, sondern wir haben mittlerweile zwei Gebiete, wo sie sich sehr wohl fühlen, der Norden und der Süden, der Voralpengebiet. Und wir profitieren von den Wildsäuen, die von Frankreich ursprünglich und dann eine grosse Welle in die Schweiz kommen, bis in Kanton Freiburg. Und jetzt haben wir halt Wildsäue ein bisschen überall. Aber ja, sie fühlen sich im ganzen Kanton wohl.
Gibt es da irgendetwas, was sich geändert hat, biologisch gesehen, dass sich die so vermehren?
Was sich geändert hat in letzter Zeit, ist der Maisanbau. Wir haben vermehrt Maisanbau und wir haben ja die Mastjahre im Wald. Und die zwei Sachen zusammen mit relativ schwachen Winter ermöglichen dem Wildsäue, sich stark zu verbreiten oder auszudehnen.
Jetzt, ihr habt gesagt, der Kanton Freiburg profitiert quasi davon, aber profitieren natürlich die Bauern eigentlich nicht. Wir haben es im Beitrag gehört, haben gar keine Freude, weil die Säuen die Felder verwüsten. Was kann denn eigentlich ein einzelner Bauer machen gegen die Wildsauplage?
Das ist richtig. Wir profitieren insofern, dass es nicht hausgemacht ist, aber selbstverständlich ist das auch eine Herausforderung jetzt für uns, gerade auch für die Bauern. Der Bauer kann das Feld einzäunen. Das ist eine relativ effiziente Massnahme. Aber es ist natürlich keine Lösung, weil die Säue suchen einfach ein anderes Feld, wo sie dort sich ernähren können. Sie brauchen natürlich die Nahrung und wenn die Säubestände steigen, dann wird es auch vermehrt Schäden geben.
Also selber auf die Wildsau schiessen? Das liegt
selbstverständlich nicht, nein. Er müsste zuerst Jäger werden und er darf das.
Wir haben es gehört, der Freiburger Grossrat hat einen Vorstoss überwiesen, der eigentlich die Jagd ausdehnen will, oder respektive die Werkzeuge ausdehnen, für die Säue zu jagen. Was bedeutet das konkret?
Er hat heute zwei Motionen behandelt. Eine hat er abgelehnt und eine hat er angenommen. Und die, die er abgelehnt hat, hat eigentlich zum Zweck gehabt, dass wir die Werkzeuge, die wir haben, nicht in der Form einsetzen können wie bisher. Die ist abgelehnt worden, zum Glück, weil mit diesen Werkzeugen sollte es uns ja auch in Zukunft möglich sein, die Bestandeserweiterung oder Ausdehnung ein bisschen zu managen, ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und die andere Motion ist jetzt eben angenommen worden. Und das heisst für uns, dass wir so dürfen weitermachen. Also selbstverständlich Wert darauf legen, dass wir die Sensibilität oder die erste Motion berücksichtigen, auch mitnehmen und nicht einfach etwas verrückt zu machen.
Also was heisst das konkret? Wie dürft ihr gegen die Wildzäune vorgehen?
Es ist darum gegangen, dass man die Treibjagden einschränkt. Und wir haben immer gesehen, wir müssen die Sauen bejagen. Und wenn man sie nur im Ansitz bejagt, dann kommen wir nicht zum Ziel. Wir brauchen also die verschiedenen Jagdarten, um Erfolg zu haben. Und mit diesen Werkzeugen sollten wir es irgendwie in Zukunft schaffen, die Sachen ein bisschen zu kanalisieren oder in den Griff zu bekommen. Ja.
Es ist nicht so, dass jetzt die Treibjagden mit Hunden ausgedehnt würden?
Nein, das ist schon erlaubt. Also, das ist ein Missverständnis. 2/3 der Sauen werden bereits mit Treibjagden auf den Treibjagd geschossen im Kanton Freiburg. Es ist irgendwie so, dass wir in der Rief Süd, also in diesem Schutzgebiet entlang vom Neuenburger See, eine Treibjagd organisiert haben mit der Bewilligung vom BAFU. Und das ist vermischt worden. Also Treibjagden selbstverständlich sind im Kanton Freiburg bisher und auch in Zukunft erlaubt.
Ich sage eben, der Grossrat, das ist total unethisch. Ist das wirklich so?
Das ist der Nachteil der Treibjagd. Das ist nicht unethisch in dem Sinn, aber es ist, weil das Tier bewegt ist, ist es halt ein gewisses Risiko beim Schuss. Es ist viel einfacher, ein stehendes Tier sauber zu legen, als eines, das sich bewegt. Aber wie gesagt, wir können nicht darauf verzichten, aber wir tun das mit Mass einsetzen.
Es gibt Biologen, die sagen, je mehr Wildzäune dass man jagt, desto mehr Dügen sie sich vermehren.
Das ist so, ja. Also die Wildzäune, wenn sie stark unter Druck kommt, reagiert sie mit einer höheren Reproduktion, also mit mehr Jungen. Und mir reicht eigentlich das Gegenteil von dem, was man sucht. Darum braucht es eine ruhige Jagd, eine clevere Jagd, die das eben verhindert.
Denkt ihr das so, dass das Wildzäune-Problem im Freiburgischen kann gelöst werden oder ist es ein eigentlich unlösbares Problem?
Ich denke, es wird uns nach wie vor beschäftigen, auch in Zukunft. Man muss aber auch wissen, dass wir die zwei Regionen, die wir haben, stark bejagen, also starken Eingriff machen und die sollen noch reagieren. Je stärker der Eingriff, desto neue Gebiete oder mehr neue Gebiete werden besiedelt und wir werden irgendwann mal im ganzen Kanton Freiburg Wildzäune haben und das wird eben uns dementsprechend auch noch länger beschäftigen.
Also man muss eigentlich damit lernen, leben.
Werden wir.
Merci vielmals, der Roman Eyholzer, Jagdverwalter vom Kanton Freiburg. Anfang März wird im Wallis gewählt. Die Regierung, also der Staatsrat und das Kantonsparlament. Wir stellen euch heute und morgen die bisherigen Regierungsräte vor. Am Donnerstag sind die Kandidaten an der Reihe. Beide Regierungsräte, die wir heute vorstellen, haben eine Legislatur hinter sich. Der Jacques Melli von der CVP und Esther Weber-Kalbermatten von der SP. Und für beide war es eine schwierige Zeit, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Ich habe mit dem Walliser Korrespondent Reinhard Eier über die beiden bisherigen geredet. Esther Weber-Kalbermatten von der SP, das Departement Sicherheit, Sozialwesen und Integration, ist seit 4 Jahren im Amt. Wie ist sie das Amt gestartet?
Auf der einen Seite natürlich glanzvoll als erste Frau. Das war ein Ereignis für das Wallis und das hätte ich mittragen können. Aber gleichzeitig fast ist ins kalte Wasser gekippt worden, nämlich durch die Bernarda Rappa, die da seinen Hungerstreik angefangen hat, die ihr also gedroht hat, ich hungere mich zu Tod, wenn ihr mich nicht aus dem Gefängnis rauslässt. Und das ist natürlich schon eine sehr schwierige Situation für sie gewesen, wie mir heute noch erklärt hat, eine von den schwierigsten, was sie erlebt hat.
Also da habe ich sehr viel daraus gelernt aus dem Fall. Erstens mal, wie heute Politik nicht im Büro ist oder mit Entscheiden, sondern vor allem, wie sich sehr viel in den Medien abspielt. Und ich habe nachher gemerkt, wie das läuft, wie das richtig, wenn eine Lawine wurde, ist das Medieninteresse. Und ich habe vor allem auch gelernt, wie ich jetzt mit solchen Situationen besser umgehen kann, wie man Medien halt auch ein bisschen steuern kann, beeinflussen, wie man das macht.
Also ich habe selber noch festgestellt, als ich mit ihr nachher geredet habe, dass sie nicht nur das gemerkt hat, wie man mit den Medien umgeht. Sie hat nämlich auch gelernt, wie man so einen Fall bewältigen. Ich habe festgestellt, dass sie einen ganzen Stab um sich hatte, was sie beraten hat in diesen Situationen. Es sind ja schwierige Fragen zu beantworten gewesen. Darf man jemanden sterben oder nicht? Was kann man machen? Und das hat sie nicht allein entschieden. Sie hat gelernt, zu delegieren, zu mitdenken, andere Leute beizuziehen und sich so zu helfen.
Also gerade ein schwieriger Start, ein sehr lehrreicher Start. Sie ist eine SP-Frau, hat ein Departement, wo man immer muss um Geld kämpfen. Ist das manchmal ein Problem für Sie?
Ich glaube, das ist eines der grossen Probleme für sie gewesen. Also sie ist ja, wie ich vorher erzählt habe, mit dem Rappa sehr medienträchtig gestartet, aber die eigentliche Arbeit ist ja die hinten drin gewesen, der Kampf ums Budget. Und das ist effektiv so, wenn man als SP-Frau ist man natürlich geeignet für diesen Job. Das heisst, man ist prädestiniert für das Soziale, so heisst es ja immer. Aber gleichzeitig steht man dann nachher einer ganz bürgerlichen Phalanx gegenüber, wo halt die Gelder lieber für die Wirtschaftsförderung, für die Energieförderung und so weiter würde einsetzen. Und da hat sie effektiv in den letzten 4 Jahren einen schweren Kampf gehabt, gerade im Staatsrat drinnen. Ist jetzt sogar im Parlament sie mehr Erfolg gehabt als im Staatsrat. Im Parlament war der letztlich die Grossrat Rahiapa noch 2 Posten mehr gegeben und da einen Posten mehr gegeben, wo der Staatsrat daran nicht zugebilligt hat.
Ihr habt es gesagt, sie war die erste Frau im Regierungsrat, also im Staatsrat. Sie ist die erste Regierungspräsidentin. Ist jetzt das ein Vorteil, die erste Frau zu sein oder ein Nachteil in diesem Amt?
Also so, wenn ich ihr zuhöre, wenn sie erzählt haben, ist schon der Eindruck, es ist für sie ein Vorteil gewesen. Sie ist in dem Gremium gut aufgenommen worden als Mitregierungsmitglied. Wenn nicht mit thematisch, aber sie ist sicher mit Problemen zum Besten gegangen ist und Gelder gegangen ist. Aber auch wenn ich jetzt heute vor ein paar Tagen noch gefragt habe, wie es ihr gegangen sei als erste Frau, gibt es ja durchaus eine positive Antwort.
Die Frage hat man mir sehr viel mal gestellt. Und wie gehen die 4 Herren mit ihr um? Und ich muss sagen, miteinander haben wir ein kollegiales Verhältnis, wir diskutieren. Das ist, finde ich, alles in Ordnung. Und trotzdem sage ich, es bräuchte mindestens noch 2. Frau in der Regierung. Es bräuchte auch mehr Frauen in den Dienststellen. Ich habe nur Dienstchefs. Und in dem Sinn ist noch viel Arbeit zu leisten.
Also das mit der 2. Frau, da wirst du zumindest diesmal wahrscheinlich noch Schutz müssen warten. Die Chancen sind jetzt noch gering. Vielleicht in 4 Jahren, dass es dann die Möglichkeit gibt.
Wenn Esther Weber-Kalbermatten wiedergewählt wird, kommt jetzt vielleicht so ein bisschen die Phase von der Konsolidierung. Was denkt ihr, wie meistert sie denn eben so die normale Arbeit, der Alltag?
Also ich habe festgestellt, dass im Zusammenhang mit dem Bernard Rappa natürlich nachher das nicht einfach lassen, sondern das Gesetz ändern, damit es in Zukunft besser klar ist, was wer in so einem Fall soll machen und muss machen oder euch hat machen. Und schön, wie es mir gesagt hat, im Fall Dajo will sie die Lehre daraus ziehen. Aber die grossen Probleme für sie sind aber nicht die Spezialfälle, was sie sich meiner Meinung nach wirklich gut geschlagen hat, sondern der Alltag, was viel problematischer ist, nämlich das Geld, das Budget zu holen für die sozialen Aufgaben, was sie als Vorsteherin vom Sozialdepartement halt muss wahrnehmen und schauen, durchzusetzen. Da sich mit denen durchzusetzen, in dem Männergremium, in dem bürgerlichen Männergremium, da hat sie eine wirklich schwierige Aufgabe in den nächsten 4 Jahren vor sich.
Der andere bisherige Regierungsrat, den wir von ihm reden, ist der Jacques Melli, CVP. Er hat das Departement Verkehr, Bau und Umwelt. Ein Departement, das, glaube ich, ziemlich problembeladen ist. Wie war sein Start vor 4 Jahren?
Also ich muss sagen, der Jacques Melli war der Staatsrat, den man eigentlich bedürft hat vor 4 Jahren, weil wirklich das schwierige Departement, allerdings ist das Departement mit viel Macht, das müssen wir auch sagen, aber trotzdem das schwierige Baudepartement übernommen hat, mit dem schwierigen Dossier Autobahn A9 durchs Oberwallis zu bauen. Und da war nun wirklich sehr viel Verfahren gewesen. Und wenn ich jetzt vor ein paar Tagen gefragt habe, ob er nicht das Departement wechseln will, weil es so schwierig ist, hat er ganz erstaunt geschaut und hat abgewunken. Ganz und gar nicht.
Das lebt, wissen Sie, jeden Tag ist etwas Neues. Das ist ein, wie sagen wir das, ein Unternehmen. Unternehmung. Und es gibt immer Neuheiten. Wir müssen jeden Tag entscheiden. Es sind Projekte, die auf meinem Büro kommen. Wir müssen Lösungen finden. Es sind Probleme. Das ist so. Das ist so ein Leben. Wir haben circa 2 Millionen pro Werktag zu investieren. Also das heißt, viel, viel, viel Arbeit weiterzugeben.
Da klingt aber durch der Jacques Melli, das ist ein Unternehmer, der kommt von der Unternehmung her, der hat vor ein Garunternehmen geführt, der gibt gar Geld uns, das spürt man jetzt, und er hat Freude daran, Probleme zu lösen. Und gut, da müssen wir natürlich schauen, also wenn man die Autobahn im Oberwald sagt, die ist nach wie vor nie, wie nach 4 Jahren nicht, aber man muss zugestehen, gerade bei der Umfahrung von Fisch, da hat er zugelegt, da ist viel geschafft worden. Und ja, und die anderen Erden sind halt, die sind nur blockiert durch Einsprachen, durch Untersuchungen, geologische Untersuchungen. Da sind ein Haufen Probleme drin.
Hat er denn die Probleme überhaupt können lösen oder hat er die einfach übernommen von den Vorgängern und er ist blockiert?
Er hat die Probleme weitgehend von den Vorgängern müssen übernehmen. Also es ist bereits bei den Vorgängern so gewesen, dass zum Beispiel der ganze Rechtsstreit um die von uns bezahlte Rechnung gekommen ist, Leute, die man dort müssen freistellen mussten, dass er jetzt schon seit mehr als einem Jahr kein Chef hat für die Bau von der Autobahn durchs Oberwallis und dass er es nicht geschafft hat, da einen zu finden. Ich meine, das sind Probleme, das zieht dahin und da hätte man schon halt gerne, wenn er es ein bisschen schneller dran gänge und die Sachen endlich würde lösen. Aber vielleicht ist das viel schwieriger, als wir Beobachter meinen.
Das zweite grosse Problemfeld, das der Jacques Melli in seinem Departement hat, ist die 3. Rhone-Korrektur. Das Ziel ist da eigentlich die Sicherheit. Das ist sehr ein umstrittenes Thema. Warum ist er denn da auch so blockiert? Warum geht es dort nicht vorwärts?
Da wird natürlich gerade im Unterwallis vor allem, da wird um Land gekämpft. Nicht? Das sind die Büro, die nicht wollen, dass die Rhone zu viel Land wegnimmt. Und auf der anderen Seite, die dritte Rhone-Korrektion, die angedeicht ist, da ist natürlich häufig Land, wo man müsste brauchen für Ausläufzonen, falls man zu einer grossen Überschwemmung kommt. Und da findet der Kampf statt. Und ich muss sagen, er hat sich eigentlich klug verhalten. Er hat anstatt diesen Forderungen nachzugehen oder dauernd streiten mit diesen Forderungen nach mehr Land, hat er einfach eine Studie machen lassen. Und die Studie hat ihm dann eigentlich recht gegeben, sodass man heute wenig mehr von dem Streit. Man sucht jetzt einfach eine Kompromisslösung. Aber das ist natürlich, der wird dauernd geredet, der wird studiert und es wird nichts gemacht. Und das stimmt nicht ganz. Denn gleichzeitig, wo er hat müssen streiten um das Modell von der Drohnenkorrektion, hat er vorgezogene Massnahmen in schwierigen Punkten, wie zum Beispiel Fisch, hat realisiert. Also er hat nicht nur geredet, er hat nicht nur departiert, er hat auch realisiert. Und ein wichtiger Erder, wie zum Beispiel auch im Rümpfisch.
Und gleich, so wie das schildert, habe ich das Gefühl, er ist nicht so vorwärts gekommen, eigentlich. Gleich ist er so gut wie gewählt. Was kann man denn von ihm erwarten jetzt in den nächsten 4 Jahren?
Von ihm kann man erwarten, dass er so weitermacht wie bisher. Dass er ist schon ein Bursch. Also er tut schon probieren, die Sachen vorwärts zu bringen. Nur hat er es, wie ich am Anfang gesagt habe, wirklich ein scheinbar schwieriges Dossier mit der A9-Dan. Und ich hoffe, dass jetzt die Rhone-Korrektion nicht das gleich schwieriges Dossier wird, wie das andere ist. Aber die Tatsache, dass er in diesen neuralgischen Punkten aber realisiert hat und nicht nur geredet hat, zeigt, dass er schon vorwärts machen will.
Der Reinhard Eier. Morgen stellen wir euch die beiden anderen bisherigen Regierungsräte, der Jean-Michel China und der Maurice Tornet, beide CVP vor. Und noch ein Hinweis im Zusammenhang mit den Walliser Wahlen.
Das erste Mal im Oberwallis traten der Oskar Freisinger und der Christian Wachon direkt gegeneinander an. Wer hat die besseren Ideen für das Wallis von morgen?
Ihr kehrt am 12. Februar am Abend um 7 Uhr im Freizentrum Zbrig.
Am Wahlpodium vor den Staatsratswahlen vom Regionaljournal zusammen mit der SRG Wallis und dem Walliser Bote.
Der Christian Lichti hat Nachrichten vom Tag kurz zusammengefasst.
Im Berner Oberland soll ein 47-jähriger Mann Kinder und Jugendliche sexuell genötigt und erpresst haben. Bis jetzt sind der Kantonspolizei Bern 44 Opfer bekannt. Der Mann soll die 15- bis 17-jährigen Kinder und Jugendlichen im Internet kennengelernt und später dann auch im realen Leben getroffen haben. Die Staatsanwaltschaft hat den Mann jetzt wegen mehrfacher sexueller Nötigung, sexueller Handlungen mit Kindern, Erpressung und Pornografie angeklagt. Der Chefdirigent vom Musiktheater Bern, der Spoljub Tinic, muss gehen. Das Konzerttheater Bern verlängert den Vertrag mit ihm nicht. Der Spoljub Tinic war 12 Jahre lang das Bern-Chefdirigent. Das Freiburger Kantonsparlament will, dass man die Wildzäune stärker bejagt. Geht es nach einer knappen Mehrheit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier, ist der Wildzäunbestand im Kanton Bern immer noch zu gross. Darum verlangt sie jetzt zusätzliche Massnahmen.
Das Wetter mit Christine Jutz von SRF Meteo.
Am Abend fängt es an schneien oder zuerst auch noch regnen. Zudem blasen dann starke bis stürmische Westwind. In der Nacht schneit es zum Teil kräftig und bis morgen Morgen kommen rund 20 bis 40 cm Neuschnee zusammen. Die Strassen sind wegen dem Schnee und dem Eis an vielen Orten rutschig. Die Temperaturen sinken zur Nacht auf minus 5 bis 0 Grad. Morgen Mittwoch geht es mit vielen Wolken und nur wenigen Aufhellungen weiter. Am Morgen früh ist es wahrscheinlich an den meisten Orten aber mal trocken. Schon im Laufe des Vormittags fängt es wieder von neuem an schneien und am Abend schneit es auch wieder kräftig. Morgen kann es am Nachmittag im Mittelland unterhalb von 500 Meter auch mal regnen. Temperaturen zu Leukerbad morgen bei minus 3 Grad, Langnau und Freiburg plus 3, zu Fischb gibt es 5 Grad. Am Donnerstag geht es winterlich und wechselhaft weiter. Mal schneit es, mal scheint die Sonne und es wird kälter bei höchstens 0 Grad.
Das war es, das Regionaljournal vom Dienstag, zusammengestellt von Jörg André, moderiert von Christine Wittmer. Die Sendung könnt ihr jederzeit im Internet hören, unter srf.ch, dort auf News klicken.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.